Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Der Entzug der Bestnote der US-Kreditwürdigkeit sorgt weltweit für Unsicherheit. Jan Amrit Poser von der Bank Sarasin.
Ja, man muss sagen, es ist ein extrem wichtiger Meilenstein in der Eskalation der Schuldenkrise.
Ferner dazu auch, was das kleine Düdingen mit den großen USA gemeinsam hat. Rating en miniature. Dann, Israels Bevölkerung hat genug.
Today we are number one for the largest gaps between rich and poor. And I think what we're seeing here tonight, so people have simply had enough.
Zu groß ist die Schere zwischen Reich und Arm. Aber wer genau will da was? Wut zum zweiten, London Burning, eine Krawallnacht und ihre Hintergründe und schließlich im Schlepptau der Swisscoi unterwegs im Nordkosovo. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Roger Brendlin hat zuerst jetzt die Nachrichten des Tages.
Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA führt weltweit zu Unsicherheit, auch heute Sonntag. Die Angst vor einer globalen Krise wächst, es werden als Folge erste größere Kurseinbrüche gemeldet. So schloss beispielsweise der Markt in Dubai mit einem Minus von 3,7% auf einem 20-Wochen-Tief. Und in Israel kamen heute die Kurssicherungssysteme zum Einsatz, dennoch verliert die Börse in Tel Aviv 7%. Derweil bemühen sich die führenden Wirtschaftsnationen darum, die Märkte zu beruhigen, bevor die Börsen in Asien öffnen. Die syrische Regierung zeigt sich unbeeindruckt von Appellen der UNO und geht weiter mit Panzern gegen die Protestbewegung vor. Nur einen Tag, nachdem UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon Präsident Bashar al-Assad telefonisch aufgefordert hatte, die Gewalt zu beenden, töteten syrische Sicherheitskräfte gegen 60 Menschen, wie Menschenrechtsorganisationen berichten. Allein in der Stadt Deir al-Sur im Nordosten des Landes seien fast 40 Personen ums Leben gekommen. Der UNO-Sonderbeauftragte für Somalia hat den Rückzug der islamistischen Al-Shabaab-Miliz aus der Hauptstadt Mogadischu begrüßt. Augustin Mahiga sagte, der Rückzug aus Mogadischu sei ein positives Signal für die Stadt, die so viel Elend und Zerstörung erlebt habe. Es sei entscheidend, dass sich die Hilfsorganisationen auf die humanitäre Versorgung konzentrieren könnten, damit die Menschen Hilfe erhalten könnten. In den USA ist jener Soldat aus der Haft entlassen worden, der als einer der Hauptverantwortlichen für die Misshandlung von Gefangenen in Irak gilt. Charles Craner konnte das Gefängnis nach 6,5 Jahren vorzeitig verlassen, wegen guter Führung, wie die US-Armee mitteilte. Er war zu insgesamt 10 Jahren Haft verurteilt worden. Der heute 42-jährige Craner hatte im Gefängnis von Abu Ghraib unter anderem die besonders anstößige Aufnahme von seiner Kameradin Lindy England gemacht, die einen Gefangenen an einer Hundeleine führte. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu reagiert auf die Proteste gegen soziale Ungerechtigkeiten im Land. Er hat eine Expertenkommission eingesetzt, die die Forderungen der Protestierenden prüfen und Lösungsvorschläge unterbreiten soll. Gestern hatten im ganzen Land gut 250.000 Menschen gegen die hohen Lebenshaltungskosten und für mehr soziale Gerechtigkeit demonstriert. Bei den schweren Ausschreitungen im Londoner Stadtteil Tottenham sind 42 Personen festgenommen worden. Randalierer hatten in der Nacht mehrere Häuser, Läden, Supermärkte, einen Doppeldeckerbus und mehrere Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei wurden 29 Personen verletzt, 26 Polizisten und 3 Zivilisten. Ausgangspunkt der Ausschreitungen war eine friedliche Kundgebung gegen die Erschießung eines Mannes durch einen Polizisten am Donnerstag gewesen. In die Schweiz, die Invalidenversicherung will die Spitex-Pflege für behinderte Kinder nun doch behalten. Das heißt, wenn Eltern ihre Kinder anziehen, sie waschen und ihnen zu essen und zu trinken geben, bezahlt das künftig die IV. Die Entschädigung beträgt 30 Franken pro Stunde. Das Bundesamt für Sozialversicherung bestätigte entsprechende Medienberichte. Die IV krebst damit von ihrer Praxis zurück, die seit Anfang Jahr gilt. In den vergangenen Monaten bezahlte sie nämlich nur noch die medizinische Betreuung von behinderten Kindern, was verschiedene Behindertenorganisationen kritisiert hatten. Wenn renitente Ausschaffungshäftlinge nach Nigeria zurückgeflogen werden, sollen in Einzelhäften auch wieder Ganzkörperfesselungen zur Anwendung kommen. Ein Sprecher des Bundesamtes für Migration hat einen entsprechenden Bericht der Sonntagszeitung bestätigt. Es gehe darum, dass der Staat das Recht durchsetzen könne und daher müssten Häftlinge, die sich gegen die Ausschaffung wehrten, auch mit härteren Maßnahmen rechnen. In der Fußball-Super League standen heute drei Spiele auf dem Plan. Zum Einsatz kamen Lieder Thun gegen Neuenburg Xamax, der FC Luzern gegen die Berner Young Boys und die beiden Zürcher Vereine GC und FCZ gegeneinander. Dem FC Zürich gelang dabei die Trendwende. Reto Held.
Am Mittwoch schaffte der FC Zürich mit einem 1:0 den Einzug in die Playoffs der Champions League. Und heute gab es den ersten Sieg in der Meisterschaft. Und was für einen. Der zweite der letzten Saison deklassierte im Zürcher Derby GC gleich 6:0. Luzern spielt gegen Ibe 1:1 unentschieden und Liederthun schafft gegen den letzten Xamax nur ein 0:0. Weiter zu reden gibt derweil der FC Sion, weil die 6 neuen Spieler von Sion gestern mit einer superprovisorischen Sperre der Liga gegen Basel doch nicht spielen durften, verklagt Clubpräsident Christian Constantin offenbar die Liga, weil diese sich unrechtmäßig über einen Richterspruch des Zivilgerichts in Martigny hinweggesetzt hätte. Und im Mountainbike hat Florian Vogel bei der Europameisterschaft im Cross-Country Bronze gewonnen. Der 29-Jährige wurde nur vom Titelverteidiger Jaroslav Kulavi und dem Olympiasieger Julien Absalon geschlagen. Bei den Frauen kam Sarah Kober als beste Schweizerin hingegen lediglich auf Platz 8.
Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es noch einige Schauer und einzelne Gewitter. Morgen Montag bleibt es im Norden wechselnd bewölkt, windig und kühl bei rund 20 Grad. Vor allem in den Alpen gibt es noch einige Schauer. Im Süden ist es zunächst noch bewölkt und stellenweise nass. Tagsüber wird es allmählich sonniger. Die Temperaturen steigen dort auf rund 25 Grad. Am Dienstag bleibt es beim Gemisch aus Sonne und Wolken. Dabei fällt vor allem am Alpen-Nordhang noch etwas Regen. Die Temperaturen liegen bei 20 Grad. Im Süden ist es dann meistens sonnig und mit Nordwind steigen die Temperaturen wieder auf 26 Grad.
Nach dem Entzug der Bestnote, Unsicherheit und Nervosität an den Finanzmärkten, dazu auch der Zoom auf die kleinen Gemeindebudgets in der Schweiz, auch hier wird geratet. Weiter, Israel, eine Protestwelle mit Fragezeichen, London, eine Gewaltorgie mit Ankündigung und Schweizer Soldaten im Nordkosovo.
Was wir machen, ist ganz klar offene Informationen beschaffen. Wir gehen nicht zu den Leuten und versuchen sie irgendwie auszutricksen, sondern es ist ganz klar, wieso wollen wir diese Informationen und das teilen wir den Leuten auch mit.
Swissquote-Teamchef Rico Tali gibt Einblick in seine Arbeit. Beste Noten für Top-Qualität. US-Staatsanleihen genossen bisher das uneingeschränkte Vertrauen der Investoren rund um den Globus. Wer sein Geld sicher anlegen wollte, wählte also mit Vorliebe US-Bonds. Sie sind zur zentralen Säule des internationalen Finanzsystems geworden. Gerade darum ist das Ende der Bestnote der US-Kreditwürdigkeit eine große Zäsur. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittme.
Die größte Volkswirtschaft der Welt sitzt auf einem riesigen Schuldenberg. Finanziert wird dieser via US-Staatsanleihen, die Privatleute, Firmen, Pensionskassen oder Staaten erwerben, um ihr Vermögen sicher zu parkieren. Der Entscheid von Standard & Poor's, den USA die bisherige Bestnote zu entziehen und das Rating von AAA auf noch AA+ zu senken, ist deshalb weit über die USA hinaus von Bedeutung, sagt Jan Amritposer, Chefökonom der Bank Sarasin.
Ja, man muss sagen, es ist ein extrem wichtiger Meilenstein in der Eskalation der Schuldenkrise. Theoretisch muss man sagen, ist das Finanzsystem ja auf der US-Staatsanleihe als ultrasichere Anleihe aufgebaut. Und das kann natürlich sehr große Ramifikationen hier haben.
Und deshalb auf die gesamte Weltwirtschaft ausstrahlen. Denn mit einem tieferen Rating vermögen die US-Bonds ihre Rolle als weltweit beliebtes und wichtiges Wertaufbewahrungsmittel nur noch unzureichend zu spielen. Mit dem Resultat, dass die ohnehin nervösen Finanzmärkte noch zittriger werden. Für Alfred Mettler, Professor für Finanzwissenschaften an der Georgia State University in Atlanta, ist mit dem Verlust der Bestnote zwar noch nicht alles verloren.
Aber was klar ist, der Druck ist nun hier, dass man etwas machen muss, wenn die USA sich durchringen kann, in den nächsten Monaten wirklich etwas zu machen, dann können sich die Märkte auch wieder beruhigen. Wenn sie das nicht tun, dann wird diese Unsicherheit zu schwer vorhersagbaren Änderungen führen, einerseits im Wechselkurssystem, andererseits von den Anlegern her, die sich vielleicht von den US-Papieren trennen müssen, wenn sie nicht mehr in AAA-Papiere investieren dürfen. Es wird eine Achterbahn gewissermaßen.
Und alles hängt davon ab, ob es die USA doch noch schaffen, das Ruder herumzuwerfen und ernsthaft die Schuldenberge abzutragen. Noch sei ein Zeitfenster offen, meint Professor Mettler. Auch Sarasin-Ökonom Poser erwartet vorläufig keine Panikverkäufe von US-Bonds.
Ich denke, es wird keine Flucht geben. Eben, es gibt ja noch einige Zweifel gegenüber diesem Rating von S&P. Allerdings ist es klar, in der Tendenz bedeutet das, dass einige Anleger verstärkt jetzt Alternativen suchen werden.
Eine echte Alternative zu den weit verbreiteten und gut handelbaren US-Bonds existiert allerdings nicht. Viele Investoren, die ihr Geld in den USA parkiert haben, haben wohl gar keine andere Wahl, als vorläufig dort zu bleiben. Das gilt insbesondere für China. Die aufstrebende Volkswirtschaft hat sich in den letzten Jahren zum größten Gläubiger der USA gemausert und sitzt nun auf US-Bonds im Wert von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar. Wegen der US-Schuldenwirtschaft drohen diese an Wert zu verlieren. China hat deshalb die USA harsch kritisiert. Aber den Worten werden kaum Taten folgen, erwartet Alfred Mettler.
China selber kann auch nicht einfach den USA dreinreden, weil die wirtschaftliche Abhängigkeit ist ja nicht nur bezüglich der amerikanischen Staatsschulden, sondern Amerika ist auch ein ganz wesentlicher Abnehmer der chinesischen Produktion. Von daher ist es klar, dass man aus China ein Knurren hört, aber ein direktes Dreinreden ist da eigentlich sehr schwierig.
Und somit liegt der Ball einzig bei den USA. Sie allein haben es in der Hand, dass ihre US-Bonds weiterhin als zentrale Pfeiler in der Weltfinanzarchitektur funktionieren. Sollte dies nicht gelingen, wäre das ein Desaster. Nicht nur für die USA, sondern auch für die gesamte Weltwirtschaft.
Nervöse, ja zittrige Finanzmärkte. Tatsächlich geht die Angst vor einer weltweiten Krise um. Und was wohl die Börsen morgen machen? Einen Vorgeschmack gab es im Nahen Osten, dort sagten bereits mehrere Börsen ab. Jetzt herrscht ein emsiges Treiben hinter den Kulissen. Die europäischen Notenbanker und die G7 wollen sich am Abend noch besprechen. Barbara Wittmer hier jetzt bei mir im Studio. Was können die denn überhaupt machen?
Also ihr Handlungsspielraum ist sehr begrenzt, denn die Schuldenberge sind da, die Angst vor einer Ausweitung der Schuldenkrise auch. Weder die G7 noch die europäischen Zentralbanken können an dieser Tatsache etwas ändern. Was sie können, ist allenfalls Beruhigungspillen verteilen. Die G7, die größten Industrienationen, die können den Märkten signalisieren, dass man die Politik koordiniert, dass man zusammenarbeiten will, dass man zum Beispiel gemeinsam eingreift, falls der Dollar in den Keller sausen würde, vielleicht ähnlich, wie man das damals gemacht hat in Japan, als man den Yen stabilisiert hat nach der Tsunami- und Atomkatastrophe. Oder die Europäische Zentralbank kann zum Beispiel ankündigen, man wolle jetzt neu auch italienische Staatspapiere kaufen, vielleicht so etwas präventiv, um zu verhindern, dass deren Kurs in den Keller sinkt. Also die internationalen Gremien haben gewissen Handlungsspielraum, aber der ist äußerst begrenzt.
Informationen von Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer waren das. Drei Buchstaben entscheiden also über die finanzielle Glaubwürdigkeit ganzer Nationen, dreifach A, B, C oder D und viele Stufen dazwischen, wie eben AA+ neu für die USA. Solche Noten vergeben die Ratingagenturen, wenn sie Staatsbudgets durchleuchten. Doch was im Großen wie aktuell in Amerika für Aufsehen sorgt, passiert auch im Kleinen in der Schweiz. Auch hier werden Budgets der öffentlichen Hand, konkret solche von Gemeinden, überwacht und benotet. Das ist eine Lehre, die man aus dem Finanzdebakel der Walliser Gemeinde Leukerbad 1998 gezogen hat. Thomas Zuberbühler hat die einzige Schweizer Ratingagentur besucht.
Thomas Hasler, Mitarbeiter der Schweizer Ratingagentur Federfin, tippt aktuelle Zahlen der Freiburger Gemeinde Düdingen in den Computer.
Also in dieser Excel-Liste erfasse ich jetzt die Bestandesrechnung, laufende Rechnung, Investitionsrechnung. Da werden verschiedene Plausibilitätstests durchgeführt. Zum Beispiel, ob alle Kennzahlen, die wir brauchen für ein Basisrating, dass die berechnet werden können.
So wie die Finanzen von Düdingen durchleuchtet und bewertet die Fedafin fast alle der rund 2.500 Schweizer Gemeinden. Entscheidend für die Bewertung sind Daten wie die Gemeinderechnung, Steuersätze oder die Wirtschaftsleistung. Bewertet wird auch, ob die Gemeinde Geld erhält aus dem kantonalen Finanzausgleich oder ob im Kanton eine Schuldengrenze existiert. Fazit des jährlichen Ratings: Mehrheitlich geht es den Schweizer Gemeinden gut bis sehr gut. Fedafin-Geschäftsführer Adrian Oberlin.
Etwa ein Drittel aller Gemeinden hat das maximale Rating, ein AAA. Etwa 40% ein Doppel A und etwa 17% ein A. Das bedeutet, dass rund etwa 90% aller Gemeinden sehr gut dastehen und finanziert sind. Und auf der anderen Seite haben wir nur rund etwa 3-5%, die relativ schlecht dastehen.
So gut ging es den Schweizer Gemeinden nicht immer, wie 1998 der Fall Leukobath zeigte. Das Schuldendebakel der Walliser Gemeinde öffnete Banken und Versicherungen die Augen und auch die Kantone haben ihre Lektion gelernt. Darum wollen heute Banken und andere Geldgeber eine Einschätzung, wie kreditwürdig die öffentliche Hand ist, bevor sie einen Kredit sprechen. Das Rating der Fedafin ist mitentscheidend, wie viel Geld und zu welchem Zinssatz eine Bank einer Gemeinde Kredit gibt. Je besser das Rating, desto besser die Konditionen. Das Wissen von Fedafin nutzt zum Beispiel die St. Galler Kantonalbank. Die Ratings seien vor allem aus einem Grund interessant, sagt Konrad Vogel, stellvertretender Leiter der Kreditabteilung.
Mit diesem Rating sind wir in der Lage, die Entwicklung der Bonitäten der Gemeinden innerhalb eines längeren Zykluses festzulegen. Damit wir frühzeitig reagieren können, wenn sich Bonitätverschlechterungen einzelner Gemeinde abzeichnen würde.
Damit die Gemeinde bei dieser Einschätzung keinen Druck ausübt, um ein möglichst gutes Rating zu erhalten, zahlt für das Rating nicht die Gemeinde selbst, sondern die Kreditgeber, Banken und Versicherungen. Das ist der große Unterschied zu den bekannten Ratingagenturen wie Standard & Poor's, Fitch oder Moody's. Zurück am Pult von Fedafin-Mitarbeiter Thomas Hasler. Das Rating der Gemeinde Düdingen ist nach ein paar wenigen Klicks erstellt.
Das Basisrating ist jetzt für mich da in Ordnung. Darum werde ich jetzt das Basisrating übernehmen und dem Ratingausschuss geben. Und da hoffen wir, dass wir uns einig werden.
Welches definitive Rating Düdingen am Schluss erhält, das bleibt das Geheimnis der Fedafin. Die Gemeinde selbst erfährt nie, mit welcher Note sie bewertet wird, ob mit einem A, B, C oder gar D.
Eine Krawallnacht mit Polizeiautos in Flammen und brennenden Geschäften hat Nordlanden hinter sich, im Stadtteil Tottenham, und der ist weitgehend schwarz. 26 Polizisten wurden verletzt, über 40 Verdächtige verhaftet. Ausgelöst hatte den Krawall ein Ereignis vom letzten Donnerstag, da hatte die Polizei einen jungen Mann erschossen. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot zu den Hintergründen.
Die Londoner Polizei wurde offenkundig überrascht von der Gewaltorgie, die in der Nacht auf heute über den Londoner Stadtteil Tottenham hinwegfegte. Und doch hätten die Alarmsirenen bei der Metropolitan Police schrillen müssen. Wie schon vor 26 Jahren, als kurz hintereinander heftige Krawalle in Brixton und Tottenham ausbrachen, stand am Anfang ein Todesfall unter umstrittenen Umständen. Am Donnerstagabend hatte ein bewaffnetes Sonderkommando der Polizei den 29-jährigen Mark Duggan in einem Taxi erschossen. Die Scharfschützen standen unter dem Befehl von Operation Trident, jenes Einsatzkommandos, das sich mit bewaffneter, schwarzer Bandenkriminalität befasst. Sie behaupteten anschließend, sie seien zuerst beschossen worden. Bis zum Beweis des Gegenteils dürfen wir also davon ausgehen, dass der Erschossene verdächtigt wurde, selbst ein Bandenmitglied gewesen zu sein. Diese Einzelheiten gingen jedoch schon bald in einer Welle des Misstrauens über die Motive der Polizei unter. Gestern Abend formierte sich ein friedlicher Protest gegen die Polizei. Diese Demonstration kippte indessen schon bald in die Gewalt. Brandstifter und Plünderer eilten, ermutigt durch Aufrufe auf Twitter und Facebook, aus nahegelegenen Stadtteilen herbei. Am Ende stand die Hauptstraße von Tottenham in Flammen, ohne Rücksicht auf die Bewohner der angezündeten Gebäude. Die Täter und die Leidtragenden scheinen mehrheitlich aus der schwarzen Unterschicht zu stammen, deren Vorfahren aus der Karibik und aus Westafrika eingewandert waren. Unter diesen schlecht ausgebildeten, häufig vaterlosen Jugendlichen grassiert ein Bandenwesen, in dem Messer und Schusswaffen zum Alltag gehören. Die Polizei, die nie ein entspanntes Vertrauensverhältnis zu den schwarzen Minderheiten Londons aufgebaut hat, steht vor einer heiklen Aufgabe. Ihre Beamten durchkämmen die betreffenden Quartiere systematisch nach diesen Waffen, doch die schwarzen Jugendlichen beklagen sich über Schikanen und sehen in den Ordnungshütern nur noch Feinde. Auf diesem Nährboden von Verarmung, Wurzellosigkeit und Kriminalität genügte offenbar ein Funken, um die Szenen der letzten Nacht auszulösen. Die Polizei ihrerseits war schlecht gerüstet. Sie weigert sich rätselhafterweise standhaft, Wasserwerfer einzusetzen. Doch im Kern sollte es nicht um taktische Einsatzfehler der Polizei gehen, sondern um die Verwilderung, Brutalisierung und Perspektivlosigkeit eines beträchtlichen Teils der schwarzen Londoner Unterschicht. Die englische Gesellschaft weiß um dieses soziale Versagen, hat es aber seit Jahrzehnten schulterzuckend in Kauf genommen. Eine Krawallnacht pro Vierteljahrhundert scheint ihr ein billiger Preis, zumal die Leidtragenden ja auch nur schwarz sind.
Einen Proteststurm anderer Art erlebt zurzeit Israel. Er ist nicht gewaltsam, aber er wird immer stärker. Gestern Abend demonstrierten über 250.000 Menschen im ganzen Land.
Something has to change. The prices are going up and up. The petrol, the food, the housing, and it's just happening slowly without us noticing, and it's difficult to live like this.
Benzin, Nahrungsmittel, Wohnungen, alles wird schleichend teurer. Die Demonstranten wehren sich gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die großen Lohnunterschiede. Sie wollen mehr soziale Gerechtigkeit. Premierminister Netanyahu wird der wachsende Protest, vor allem der israelischen Mittelschicht, immer mehr zum Problem. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Über 250.000 Demonstranten. Das heißt, aus einer kleinen Zeltstadt auf dem Tel Aviver Rothschild-Boulevard ist ein Protest geworden, den die Regierung fürchten muss. Er erfasst nun auch Jerusalem und andere Orte im Land. Premier Netanyahu hat zwar vor ein paar Tagen ein Gesetz erlassen, mit dem er die Wohnungsnot entschärfen will. Doch er erntet nur noch größeren Protest. Das Gesetz wäre es den Bauherren noch leichter machen, große und für die Mittelschicht viel zu teure Wohnungen zu bauen, sagt der israelische Bürgerrechtsverband. Nun setzt Netanyahu eine Fachkommission ein, die herausfinden soll, wie die hohen Lebenshaltungskosten reduziert und eine sozialwirtschaftliche Reform eingeläutet werden können. Die Regierung und die Experten wollten den Bürgern zuhören, sagte Netanyahu, aber zufriedenstellen könne man nicht alle. Noch immer fällt es schwer, den Protest klar einzuordnen. Der israelische Historiker Tom Segev spricht von einer apolitischen Protestbewegung. Die jungen Organisatoren selber sagen dies auch von sich. Viele Kommentatoren verteidigen den Protest gegen den Eindruck, relativ gut situierte Bürger führten eine Art Luxusdemonstration durch. Die Zeitung Haaretz schreibt, hier seien nicht naive Sushi-Esser unterwegs. Auf mitgebrachten Plakaten versuchen die Demonstranten auch eine Verbindung zu der ägyptischen Revolution herzustellen. In der arabischen Welt aber reagiert man kühl bis gar nicht auf den israelischen Protest. Und ebenso im besetzten Westjordanland. Wohin der Protest in Israel führe und ob er bedeutend sei, sei noch nicht entschieden, sagt der israelische Schriftsteller Edgar Keret. Wenn es am Ende nur unzufriedene Konsumenten seien, die sich über teure Wohnungen beklagten, werde alles bald wieder vergessen sein. Es könne aber auch um mehr gehen, um eine tiefe Entfremdung zwischen den Politikern und den Bürgern. Künstler, Juristen, Wissenschaftler und Ärzte seien ja nicht der klassische Typ des entrechteten Bürgers, der sich seinen Vertretern nicht mehr verständlich machen könne. Doch im Israel des Jahres 2011 seien es gerade diese Bürger, die keine echte politische Repräsentanz mehr fänden und angesichts der Schwemme von antidemokratischen Gesetzen sich nicht mehr wohlfühlten, sagt Keret. Neben dem aufgeregt herumfuchtelnden Israel, das einer dauernden Gehirnwäsche unterzogen scheine, gäbe es noch ein anderes, ein intellektuelles Israel. Und das möchte sich, so hoffe er, in Erinnerung rufen, sagt Edgar Keret.
Der Grenzstreit im Norden Kosovos brodelt weiter. Die Gemeindevertreter der serbischen Minderheitsbevölkerung stellen sich gegen ihre Verhandlungsleitung. Sie weigern sich, die Straßenbarrikaden wegzuräumen, die vor 12 Tagen aufgebaut worden waren. Und das, obwohl Serbien und Kosovo mit der NATO eigentlich einen Kompromiss geschlossen haben. In dieser angespannten Situation versucht die NATO-Truppe KFOR, die Streithähne auseinanderzuhalten. Und da kommt den Schweizer Soldaten der Swisscoi innerhalb dieser Truppe eine ganz besondere Rolle zu. Kontaktpflege als Frühwarnsystem. Walter Müller war mit einem Schweizer Team unterwegs.
Musik. Ein KFOR-Helikopter kreist über der geteilten Stadt Mitrovica. Swisscoi-Kommandant Stefan Christen und seine Leute heben nicht einmal mehr den Kopf. Denn seit Beginn der neuen Kosovo-Krise ist die Beobachtung aus der Luft Standard. Die Swisscoi-Soldaten aber sind unter den Leuten Kosovo-Serben und Kosovo-Albanen. Oberstleutnant Christen:
Die Kontakt- und Beobachtungsteams, deren wir 4 hier im Kosovo führen, 2 im Norden, haben eigentlich den Auftrag, den direkten Kontakt mit den Behörden, der Bevölkerung, Kleinunternehmen, aber auch Polizei aufzunehmen, zum Spüren, wie die Situation sich zurzeit abzeichnet.
Auch wenn sie täglich Rapporte verfassen, sie seien keine KFOR-Spione, meint Teamchef Ricotali. Im Gegenteil.
Was wir machen, ist ganz klar offene Informationen beschaffen. Wir gehen nicht zu den Leuten und versuchen sie irgendwie auszutricksen, sondern es ist ganz klar, was haben wir für einen Auftrag, wieso wollen wir diese Informationen und das teilen wir den Leuten auch mit.
Nur so könne Vertrauen geschaffen werden, sagt der 30-jährige Stabsadjutant. Das erste Ziel der heutigen Patrouillenfahrt im weißen Jeep mit Schweizer Wappen ist ein Checkpoint der portugiesischen KFOR-Soldaten. Sie kontrollieren Fahrzeuge.
Wow, the people pass here, go in front, turn around, they pass up there.
Ricotali fragt nach den neuesten Ereignissen, denn gleich in der Nähe ist ein albanisches Dorf inmitten eines serbisch bewohnten Gebietes. Es gibt Spannungen, aber keine Gewalt. Danach treffen Tali und sein Teamkollege Raul Schlapfer noch eine Patrouille der Kosovo-Polizei. Sie tauschen Informationen über die Befindlichkeit der Albaner im Dorf aus und fahren dann auf einer schmalen Landstraße zurück nach Mitrovica an den Verwaltungssitz der Trepča-Mine. Ein riesiger, aber heruntergekommener Industriekomplex noch aus Jugoslawiens Zeiten. Die gegenwärtige Grenzkrise habe noch keine Auswirkungen auf Trepča, berichtet Manager Bislim Muča den Swisscoi-Soldaten.
Takimet me forën janë të rëndësishme veçanë dhe ne i bëjmë shumë kënaqësi, sepse gjithë punonjës të ndërmarrjes tonë po dhe...
Der Gedankenaustausch sei ihm ein Vergnügen und dank der KFOR fühlten sich alle sicherer, betont Trepča-Manager Muča. Die Kosovo-Albanerin Hanna Emini übersetzt bei allen Begegnungen mit Einheimischen von Albanisch auf Französisch. Sie ist Teil des Swisscoi-Beobachtungs- und Kontaktteams. Sie kennt alle und alles. Sie gebe ihr Wissen gerne weiter an ihr Team, sagt die quirlige Frau.
Moi, si je sais quelque chose en plus, ça veut dire j'explique à mon équipe. C'est ça.
Die Swisscoi-Soldaten kehren nach 6 Monaten in die Schweiz zurück. Die vielen albanischen und serbischen Übersetzerinnen und Übersetzer aber bleiben. Hanna Emini arbeitet für KFOR seit 10 Jahren. Sie ist die Brücke zwischen den alten und neuen Teams.
Mit der Swisscoi im Nordkosovo, das war ein Beitrag von Walter Müller. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.